Soziopod Lernen, Lernen, Lernen mit Herrn Breitenbach und Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen speziellen Ausgabe von Lernen, 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 nämlich trotz Corona. Und ich freue mich sehr, dass heute Verena Pauster zu Gast ist. Hallo Verena.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe dich deshalb eingeladen, weil zum einen wurdest du mir wärmstens empfohlen auf Twitter von verschiedenen Leuten. Das zum einen, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Und was ich ja gesehen habe, waren mal mindestens zwei Dinge. Du hattest einen Artikel verfasst, relativ schnell im Zuge der Kontaktsperren vom Coronavirus, nämlich eine Sammlung an hilfreichen Lerntools und Lehrtools. Und ich habe auch gesehen, du hast mitgemacht bei dem großen Hackathon und warst damit beteiligt. Wir gegen das Virus von der Bundesregierung initiiert oder mit unterstützt. Und das sind mal mindestens zwei Anlässe. Und ein dritter wäre tatsächlich, du bist engagiert in dem Verein Digitale Bildung für alle e.V., die es sich zur Aufgabe gemacht hat, völlig unabhängig jetzt von der jetzigen Krise das Thema digitale Bildung voranzutreiben und vor allen Dingen auch die Chancengleichheit in der Bildung im Zuge des digitalen Wandels mit herzustellen. Also mindestens mal drei Themenblöcke. Ich freue mich, dass du da bist. Womit wollen wir denn anfangen? Was ist dir denn am liebsten und am wichtigsten?
Naja, vielleicht zu diesem sehr frühen Artikel zu dem Thema. Ich glaube, jeder fragt sich ja gerade, was kann er beitragen in dieser Krise? Und bist du Krankenschwester oder arbeitest im Supermarkt oder trägst Pakete aus, ist das sehr klar. Bist du so Akademiker, sage ich mal, oder Unternehmer und sitzt gerade zu Hause im Homeoffice, ist der Weg eigentlich nicht so weit, aber dann doch weiter, als man denkt, wenn man wirklich in der Masse was bewegen will, ja, und nicht nur für sein direktes Umfeld. Und da ich mich seit 8 Jahren mit dem Thema beschäftigt hatte, war einfach klar an diesem Wochenende, wo dann gesagt wurde, ab Montag oder Dienstag sind die Schulen zu, wusste ich einfach, jetzt sitzen alle Eltern da an diesem Wochenende und denken, oh Gott, wie organisiere ich das bitte ab Montag oder Dienstag? Wie kann ich mir Hilfe holen? Welche Tools gibt's? Und deswegen habe ich einfach Samstagmorgen, als hier noch alle schliefen, das einmal runtergehackt. Weil ich dachte so, das ist eh in meinem Kopf, dann kann ich das auch mit allen teilen. Dass das dann so tatsächlich einen Nerv getroffen hat, weil wirklich an dem Wochenende offensichtlich sich keiner mit was anderem beschäftigt hat, das konnte man, glaube ich, vorher gar nicht absehen.
Mhm, definitiv. Hast du mitbekommen, also zum einen, du bist ja selber Mutter und arbeitest, glaube ich, auch gerade verstärkt im Homeoffice. Da wirst du sozusagen ja auch deine eigenen Erfahrungen machen. Hast du aber auch von anderen mitbekommen, weil wir haben ja jetzt schon die erste Akutphase, sage ich mal, ist jetzt schon rum. Jeder hat sich Tools besorgt, die Lehrer schütten so ein bisschen, so ist zumindest das Gefühl auch bei uns in der Familie, die Kinder voll mit allen möglichen Inhalten. Was denkst du, wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt nach diesem erstmal orientieren und gucken, was es so gibt?
Das ist genau die richtige Frage, weil bisher ist es, glaube ich, so ein Flickenteppich. Jeder sucht sich so zusammen, wo er in welchem Fach jetzt gerade Hilfe bekommt und man versucht mehr oder weniger das abzuarbeiten, was die Lehrer einem schicken. Aber was zunehmend fehlt, ist die Interaktivität, nicht nur zwischen Lehrer und Schülern, sondern auch zwischen den Schülern untereinander. Also die sehen sich ja gar nicht mehr. Und wenn, dann nur über die sozialen Medien und da geht es nicht um Lernen. Also ich glaube, Stufe 2 braucht deutlich mehr Interaktivität. Erstens, um die Eltern zu entlasten, weil wenn das nach den Osterferien jetzt weitergeht, dann kannst du nicht mehr 24/7 Hauslehrer oder Hauslehrerin sein, wie du das gerade bist. Das heißt, wir brauchen Formate, wo es auch Live-Klassen gibt, wo der Lehrer mal den Unterrichtsstoff erklärt, Fragen beantwortet. Wir brauchen in Echtzeit Chatmöglichkeiten zwischen Lehrer und Schülern, wo sie Rückfragen stellen können. Und wir brauchen aber einfach auch mal so dieses Miteinander wieder arbeiten, eine Projektarbeit, wo ich nicht alleine vorm Bildschirm sitze. Weil ich ganz klar bei meinen Kindern gerade sehe, die laufen leer. Also die sitzen den ganzen Tag vorm Bildschirm und machen irgendwie wie so einen Input-Kanal, tun die da ihre Infos rein und am nächsten Tag gibt's dann vielleicht mal eine Rückmeldung. Aber da fehlt das Erfolgserlebnis, da fehlt auch dieses Gefühl von, das habe ich jetzt richtig verstanden. Und das war jetzt okay für 3 Wochen, Aber wenn das jetzt ein Zustand wird, der bis zum Sommerferien geht, dann müssen wir da eine Schippe drauflegen.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass dieser Feedback-Kanal ja auch ein Stück weit den Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich am Ende fehlt, weil sie ja auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln müssen, was schaffen die Schüler, wer hat da überhaupt Zugang zu, wer hat Probleme. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, jetzt ganz, ganz wichtig. Eigentlich müsste jetzt dieser Betreuungsaspekt, also der erste Teil war so eher, wie können wir Inhalte transportieren, jetzt so ein bisschen eher diese pädagogische Betreuung, um auch Eltern zu entlasten. Und nicht jeder hat zu Hause Eltern, die sowohl von, sag ich mal, von dem akademischen Grad in der Lage wären, einen Lehrer zu ersetzen, aber auch einfach entweder einen Vollzeitjob haben oder alleinerziehend sind und so weiter. Was wäre jetzt so dein konkreter Tipp, wo man mit anfangen könnte? Oder wer ist auch gefragt als Akteur da im Moment? Ist es die Schulleitung, sind es die Lehrer selber, ist es die Politik?
Ja, also ich glaube, das ist der Kernknackpunkt, den du gerade ansprichst, weil hier spreche ich ja gerade aus einer sehr privilegierten Lage. So, oh, ich habe jetzt langsam keine Lust mehr, meinen Kindern N gleich 1 oder 2 oder 3 ihren Unterrichtsstoff beizubringen. Aber ich kann es. Ich kann es vom Ausbildungsgrad, ich kann es vom Energielevel, ich kann es von den Rahmenbedingungen, die wir hier zu Hause haben. Aber wir haben einfach natürlich gerade die Herausforderung, dass ganze Schulen, Landkreise völlig abgeschnitten sind von jeglicher Betreuung durch die Lehrer oder Schulen, qua technischer Infrastruktur, aber auch qua Möglichkeiten zu Hause. Und da kommt gar nichts an. Und da sitzt auch keine Mutter daneben und sagt, ich habe jetzt langsam keine Lust mehr, sondern entweder arbeitet die noch an der Front, sage ich mal, oder sie ist nicht in der Lage, diesen Unterricht für ihr Kind zu gestalten. Also deswegen ist es mal jenseits von, das ist eine Überforderung für uns alle, eben auch ein hohes soziales Problem, in das wir da reinlaufen. Weil was passiert denn in der Zeit? Die Kinder spielen ungezügelt auf digitalen Geräten, Fortnite, Brawl Stars und Co. Ja, die sitzen ja nicht mit einem Buch in der Ecke. So, das heißt, du hast fast ein Anti-Lernen, was da in der Zeit stattfindet. Also deswegen zu dem Punkt ganz wichtig. Und was können wir jetzt konkret tun oder wer muss jetzt was tun? Also was ich vermisse ist, du siehst gerade einen Bundesgesundheitsminister, der ganz nah an den Menschen dran ist, viel kommuniziert, sehr sichtbar ist. Das Gleiche mit einem Finanzminister, mit einem Wirtschaftsminister, einer Kanzlerin, einem Arbeitsminister, alle sehr präsent. Wo ist das Bildungssystem? Ja, wo ist die Ansprache von Frau Karliczek oder den Kultusministern, die sagen erstmal vielen, vielen Dank, liebe Eltern zu Hause? Und nicht nur Danke, sondern auch eine Aufforderung an die, die da vielleicht noch nicht so richtig mitmachen, zu sagen, wir brauchen euch jetzt. Ihr seid eine Stütze des Systems, ihr seid systemrelevant für uns gerade, weil wir vielleicht auch ein Stück weit unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht haben als Politik. Wir haben da einen Digitalpakt ausgelobt, aber nicht wirklich nachgehalten, dass der auch mal ankommt. Oder wenn wir es nachgehalten haben, haben wir einfach nur festgestellt, er kommt noch nicht an. Und genau das Gleiche bei den Schulleitern und den Lehrern, zu sagen, nutzen wir doch diese Krise, um jetzt mal pragmatische Lösungen voranzutreiben, weil wir haben gerade keine Zeit für große Theorieexperimente. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt mit dem gleichen Mut und der gleichen Entschlossenheit ran, wie wir das in anderen Bereichen auch gerade machen. Und das wäre aus meiner Sicht die Forderung für Stufe 2, jetzt mal da ein bisschen Geschwindigkeit und Pragmatismus Einzug erhalten zu lassen.
Absolut. Da nochmal kurz nachgefragt, bevor wir zu sehr dann auch ins Politische gehen, aber liegt es vielleicht tatsächlich auch generell so ein bisschen an unserem Föderalismus, also diese, ich sag mal, sehr zerklüfteten Sichtweisen in den einzelnen Kultusministerien, dass man da jetzt nicht mit einer Stimme spricht?
Ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also wir haben ja auch in anderen Bereichen Föderalismus. Jedes Bundesland kann ja auch gerade bei den anderen Themen, siehe Bayern und Co., entscheiden, wann es welche Maßnahmen zündet. Und trotzdem ähneln die sich alle. Und die sprechen miteinander, mögen sich mal mehr oder weniger. Aber jetzt mal zu sagen, in dieser KMK-Konferenz, Kultusministerkonferenz, zu sagen, so, jetzt setzen wir uns an einen Tisch und beschließen hier jetzt mal 10 pragmatische Lösungen für die Krise, um Eltern zu entlasten, mehr Bildung in allen Haushalten ankommen zu lassen und den Digitalpakt vielleicht mit mehr Vehemenz umzusetzen. Denn hätten jetzt gerade Schulen Geräte, könnten die verliehen werden an Haushalte, die keine haben. So bist du darauf angewiesen, dass du dir hier zu Hause einen Desktop oder Laptop leisten kannst, weil mit dem Smartphone kommst du gerade nicht viel weiter. Also deswegen, ich will jetzt kein Politik-Bashing machen, das bringt ja gerade nichts, wir brauchen ja gerade Lösungen, aber die müssen jetzt möglich sein.
Mhm. Apropos möglich machen, gehen wir jetzt mal davon aus, das normale Leben geht nicht einfach nach Ostern weiter. Und vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich so ein bisschen die Faktenlage angehört, was relativ wahrscheinlich ist, dass wir vielleicht in so Wellenbewegungen den Betrieb immer wieder aufrecht runterfahren und so weiter. Und es ist eigentlich noch nicht gesichert, dass dann alle wieder in die Schule gehen können. Das heißt, das wird uns mal mindestens das gesamte Jahr begleiten. Wenn dem so wäre, was denkst du, wäre dann tatsächlich nötig, um auch mittelfristiger zu denken, bevor wir dann vielleicht gegen Ende des Gesprächs auch nochmal über die Zeit nach der Krise sprechen, weil wir jetzt ganz viele wichtige Learnings ja machen im Bereich digitale Bildung. Aber was denkst du, was wären konkrete Schritte auch für Schulleiterinnen, Schulleiter an der Stelle?
Also es gibt ganz viele Programme und Lösungen, die virtuelle Klassenzimmer anbieten. Da hast du die ganz Großen, die da mitspielen, ob das jetzt WebEx ist oder Microsoft Teams. Dann hast du kleinere Lösungen, die jetzt auch gerade in der Krise zum Teil, die wurden jetzt nicht erst programmiert, aber die wurden jetzt nochmal skalierbarer gemacht. Dann hast du Sachen wie die Hasso-Plattner-Cloud, die bisher erst so an 50 bis 100 Schulen verprobt wurde. Die soll jetzt geöffnet werden, auch für andere Schulen, wo du Lehrinhalte teilen kannst. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, jenseits von ganz normalen Videokonferenzen jetzt wirklich virtuelle Klassenzimmer einzurichten. Und da erlebe ich jetzt aber in der Praxis gerade ganz viel, na, aber wie ist es denn mit dem Datenschutz bei Microsoft Teams? Jetzt tun wir da unsere Schüler alle 4a in dieses virtuelle Klassenzimmer. Ist das denn auch DSGVO-konform und was für Daten werden denn da gesammelt und übermittelt? Das ist eine berechtigte Frage, aber wir reden jetzt auch nicht über eine Lösung, die gestern irgendwie zusammengeschustert wurde, sondern die auch schon vielfach eingesetzt wird. Und wenn wir gerade bereit sind, unsere Rechte in anderen Bereichen auch beschränken zu lassen, und zwar massiv, und jetzt haben wir eine Lösung, wie Kinder viel besser lernen können, wie sie mit ihren Lehrern in Kontakt treten können, wie sie ihre Mitschüler sehen können, dann wiegt das aus meiner Sicht schwerer, weil das auch jetzt hier gerade wirklich ein temporärer Zustand ist. Den können wir danach wieder beenden. Langfristig ist ja nicht das Ziel, virtuelle Klassenzimmer zu haben, sondern da freuen wir uns alle, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen dürfen. Und ich glaube, das meine ich mit Pragmatismus, jetzt zu sehen, wie sehr die nächste Stufe wieder menschlicher werden muss des Homeschoolings, weil die im Moment sehr technisch und einsam ist. Und das als oberstes Ziel zu setzen und natürlich nicht Datenschutz und sowas völlig aus den Augen zu verlieren, aber da mehr Kompromisse zu machen, als wir es vielleicht sonst bereit wären.
Ich hatte in der letzten Episode mit Anja Wagner kurz andiskutiert, genau diese Problematik mit den Tools und den Datenschutz. Wir haben so ein bisschen wirklich die fast schon schizophrene Situation, dass die Leute am liebsten die Tools benutzen, die einfach wunderbar funktionieren. Das sind Tools wie Slack und so weiter und dass eigentlich die Open-Source-Bewegung, die ja so die Alternative wäre, einfach noch extrem hinterherhinkt, was natürlich auch daran liegt, dass sie eben nicht so gekoppelt ist an ein marktwirtschaftliches, kapitalistisches System, was das Ganze natürlich auch nach vorne pusht und so ein bisschen diese Nutzerzentrierung hervorbringt. Dann kam so ein bisschen die Idee auf, eigentlich wäre es geschickt, sowas in Richtung öffentlich-rechtliches, digitales Bildungs-was-weiß-ich-Programm zu geben, wo man solche Tools eigentlich für Schulen entwickelt und zwar dann nicht wieder wasserfallartig, wie die meisten, sage ich mal, virtuellen Klassenzimmer ja entwickelt wurden. Was hältst du von so einer möglichen Initiative zu sagen, wenn wir schon das alles mit dem Datenschutz ernst nehmen wollen und diese Regularien haben, müssen wir dann nicht im Gegenzug solche Tools auf öffentlich-rechtlicher Basis entwickeln?
Ja, als langfristige Lösung super. Mittelfristig, wenn man mittelfristig als ein Jahr plus definiert, auch toll. Für jetzt wird uns das nichts helfen. Und da müssen wir differenzieren. Ich bin bei jedem, der gerade sagt, jetzt machen wir hier so eine Toolschlacht und meinen, dass darin irgendwie die Zukunft der Bildung liegt. Nein, das ist nicht so, aber das hilft uns jetzt gerade. Und wir haben in anderen Bereichen, sind wir auch gerade bei Soforthilfe. Wo kommen jetzt Atemschutzmasken her? Wie schützen wir unsere Kassiererinnen und Apothekerinnen? Also dann sind wir auch gerade im Jetzt. Und das ist, glaube ich, das, was du eben ansprichst. Wenn die Krise dann bewältigt ist, was bleibt dann und wie wechseln wir dann in den Modus so und was wollen wir jetzt in Zukunft haben? Und mein einziger Kritikpunkt oder mein, Kritik ist falsch, sondern mein Zweifel an dem, was du gerade sagst, ist, das war auch schon vor einem Jahr die richtige Lösung und vor 3 Jahren und vor 5 Jahren so staatlich basierte Plattform. Das hat ja nichts mit Corona zu tun, das ist generell richtig. Wir haben es aber bisher auch nicht hingekriegt. Also ich will jetzt nicht Mrs. Doom sein, aber was braucht es noch, wenn nicht diese Krise, damit wir mal aufwachen und sagen, wenn wir nicht verdammt sein wollen, chinesische und amerikanische Plattformen auf unsere Schüler loszulassen, dann müssen wir mal anfangen, eigene zu entwickeln. Und dann müssen wir die mit Kapital ausstatten und mit Intelligenz. Und dann lass doch mal machen. Aber das ist das, was seit Jahren diskutiert wird. Und da hat es noch nicht wirklich einen Durchbruch gegeben.
Absolut. Und da vielleicht auch nochmal die Bemerkung, nicht nur auf rein deutscher Ebene, sondern tatsächlich europäisch schon von vornherein gedacht.
Europäisch wäre super. Stell mal vor, es gäbe jetzt was, das gibt es in allen europäischen Staaten. Das ist auf europäischem Datenschutzrecht entwickelt worden. Fantastisch. Das würde ich auf Nummer 1 meiner Homeschooling-Seite empfehlen. Gibt es aber nicht.
Leider noch nicht, aber tatsächlich genau. Krise
wird es möglich machen.
Genau, Krise heißt ja auch immer Wendepunkt oder der Höhepunkt und die Chance zu einer Wende, zu einem Wandel. Was würdest du jetzt denn den Leuten da draußen sagen, warum lohnt es sich auch nach Corona das Thema jetzt massiv voranzutreiben? Also man könnte ja auch sagen, ja, Corona, wir haben es überstanden, die nächste Pandemie, man sagt ja alle 100 Jahre kommt sowas, wir brauchen das doch. Jetzt nur, aber später nicht.
Ja, es geht um Zukunftskompetenzen. Also wenn wir uns gerade Homeoffice und die Unternehmen angucken, das ist ja genau das Gleiche. Wie technikaffin bin ich? Wie sehr kann ich mit den neuen New Work Tools arbeiten? Wie sehr kann mein Job auch weitergehen, wenn er jetzt nicht ein Arztjob ist oder ein Job, der physische Präsenz braucht, zu Hause? Und diese Zukunftskompetenzen, die kannst du so banal darstellen wie, ich kann eine WordPress-Seite programmieren und kann überhaupt sowas wie in meinem Fall jetzt homeschooling-corona.com anbieten. Das kannst du noch banaler machen aus, ich kann ein Logo entwickeln, ich kenne mich mit Social Media aus in Zeiten, wo ich vielleicht darüber jetzt auch sowas wie Versammlungsrechte ausüben kann. Wenn ich mich gerade nicht physisch treffen kann, dann kann ich zumindest darüber mit Menschen in Kontakt treten und meine Meinung sagen. Das mal so als banalste Beispiele und dann aber Zukunftskompetenzen in Richtung Problemlösekompetenz. Wie gehen wir das denn jetzt an, diese Plattform, die du da gerade beschrieben hast? Wer soll die denn entwickeln in diesem Land, wenn wir in den Schulen überhaupt nichts derart beibringen? Und ich glaube, das muss der gemeinsame Nenner sein, dass wir unter im Humboldtschen Sinne mündigen Bürgern der Zukunft Schüler und Schülerinnen verstehen, die ein Grundhandwerkszeug an Zukunftskompetenzen haben, um überhaupt mündig sein zu können. Weil sonst sind wir Konsumenten, sonst können wir uns nur in Datenschutzdiskussionen ergehen. Meine Hoffnung wäre aber, dass wir Gestalter dieser Plattformen von morgen werden.
Um das vielleicht auch nochmal deutlich zu kommunizieren, es geht ja nicht nur um dieses rein technologische Verständnis und dieses reine Tool-Nutzen, sondern eigentlich, und auch das zeigt ja die Krise, ich wiederhole das immer wieder in allen Episoden, das Thema vernetztes Denken lernen.
Ja, und Fake News, das genau, zeigt die Krise
also,
auch.
Absolut, diese Mündigkeit zu entwickeln, das ist nicht nur für den Arbeitsmarkt relevant, sondern für unser ganzes demokratisches System.
Die ganze Gesellschaft, ja.
Und eben dieses kollaborative, vernetzte Arbeiten, Denken, das innovative, Problemlösungen etc. Also das sei nur gesagt.
Du, da war der Hackathon der Bundesregierung doch ein perfektes Beispiel für. Keiner durfte sich treffen und 40.000 Menschen haben mitgemacht. Die haben zu Hause gesessen, sich in Projektgruppen vernetzt. Da sind wahnsinnig tolle Sachen rausgekommen. Also ich hatte Einblicke in viele Bildungsprojekte und dachte so, wow, also diese Crowd-Intelligenz, diese Schwarmintelligenz aus, da saßen Lehrer mit am Tisch, da saßen Schulleiter mit am Tisch, Eltern, IT-Fachleute und daraus ist was entstanden, wo man sagen würde, das ist aber vorher noch nicht entstanden. So, dieses Kollaborative hat eine unglaubliche Power und es geht. Warum haben wir jetzt zum ersten Mal so einen Hackathon? Also ich freue mich riesig, dass wir ihn hatten. Was mich jetzt wiederum ärgert ist, was machen wir denn jetzt daraus? Also warum gibt es jetzt keinen KfW-Fonds, der sagt, alle Ideen kriegen jetzt Geld, um einen Prototyp zu bauen Und dann gibt es eine Art Weltausstellung post-Corona mit den Prototypen dieses Hackathons. Und da können die Bürger dann abstimmen, welche 25 Projekte, 5 aus jedem Bereich oder 3, finden sie am allertollsten. Und die kriegen dann eine Förderung, dass sie das zur Marktreife bringen können. Warum wird es nicht zu Ende gedacht? Weil so hast du sonst fast schon wieder den Frust aus, da habe ich jetzt 3 Tage mitgemacht, da habe ich alles reingesteckt, was ich hatte, und jetzt habe ich noch nicht mal einen Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir erhoffe, dass wir nicht so erkenntnishappy sind, sondern dass wir uns eigentlich erst freuen, wenn was umgesetzt ist. Also insofern, Post-Corona ein Umsetzungsministerium, bitte.
Genau, also man könnte ja auch argumentieren, dieser Hackathon, warum wird der nicht kontinuierlich zum Beispiel fortgeführt? Und wir haben ja jetzt ganz viele Solo-Selbstständige, Freelancer, ganz viele kreative Köpfe auch aus der Kulturindustrie, die alle gemeinsam jetzt Dinge erarbeiten können und die aber auch alle Unterstützung brauchen. Das heißt, man könnte ihnen Unterstützung geben und gleichzeitig produktive Lösungen fürs Gemeinwohl, für uns alle sozusagen erschaffen. Aber bevor
Genau.
So sieht's aus. Also das heißt, auch das nicht nur, wie geht jetzt das weiter in den Ergebnissen des Hackathons, sondern sich vielleicht auch zu überlegen, könnte man sowas nicht dauerhaft irgendwie initiieren und unterstützen und fortführen. Jetzt hast du schon gesagt, nach Corona. Was wären jetzt aus deiner Sicht, du hast dich ja auch mit dem Thema Digitalpakt befasst, also dieses Förderprogramm des Bundes für die einzelnen Länder, für die Schulen. Was wären jetzt dann die naheliegenden nächsten Schritte, wenn man sagt, wir wollen das Thema jetzt ernsthaft anpacken, wir haben daraus gelernt, los geht's.
Also der Digitalpakt ist ja erstmal für Infrastruktur und nicht für Lehrerfortbildung und Inhalte. Das ist jetzt ein bisschen gelockert worden, aber das muss auch erstmal ankommen. Sagen wir also mal, er ist weiterhin für Infrastruktur. Dann sind das Geräte, WLAN, Systemadministration und sowas wie Cloud-Lösungen, wo ich die Inhalte überhaupt hochladen kann. So all das ist trotz oder auch nach Corona oder also ohne Corona oder nach Corona genauso wichtig, weil ein Ort zu bündeln, wo ich dann erstens auch weiterhin kommunizieren kann, also nicht mehr in jedem Fach werden Hausaufgaben oder Projekte, die einen mit Zettel, die andere mit E-Mail an die Mutter oder den Vater, in Patchwork-Familien beide und keiner weiß, wer eigentlich zuständig ist, sondern das kann ich auch weiterhin im virtuellen Klassenzimmer der 4A bündeln. Darüber kann ich auch weiterhin Projektarbeit zwischen Kindern ermöglichen, weil bisher läuft das über die E-Mail-Adressen der Eltern oder über WhatsApp-Gruppen. Das hat also auch gar nichts mit Datenschutz oder irgendwas zu tun. Das heißt, das mal als Grundinfrastruktur zu haben, das sollten wir mal wieder einen Stundenausfall haben, kann ich, wenn ich die technische Infrastruktur habe, von 11 bis 12 auch Content an die Wand schmeißen, so wie ich ja bisher es auch nach Hause gesendet habe. Und dann kann die Stunde trotzdem stattfinden. Warum muss das immer alles ausfallen? Und in einem Land mit Lehrermangel fällt wahnsinnig viel aus. Also dafür habe ich dann eine Infrastruktur, dass wenn die Schule mal wieder zu ist, wenn ich Projektarbeit organisieren will oder wenn ich Schulausfall kompensieren möchte. Und dann hast du noch den offenen Ganztag. Also wir haben am Nachmittag auch viel zu wenig Lehrer und Angebot für die Schüler. Und das soll ja kein Verwalten der Schüler am Nachmittag sein, aus wir haben die hier irgendwie Maß und Menos betreut, sondern im Idealfall kriegen die da Hausaufgabenhilfe. Und auch das können digitale Tools leisten. Also sie da einzusetzen, wo wir zu wenig Lehrer haben, die Lehrer überlastet sind, macht schon mal auf jeden Fall Sinn. Und dann sie als Querschnittsdisziplin in Fächer zu integrieren. Ich gebe immer das Beispiel Sachkundeunterricht, wenn wir Ozeane durchnehmen, ein E-Book zu erstellen zu Ozeanen oder einen Stop-Motion-Film zu erstellen. Das festigt das Wissen mal mindestens so sehr, wie einen Aufsatz darüber zu schreiben. Und man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es ist einfach dann nochmal eine Fähigkeit mehr, wenn das Kind dieses E-Book mit Fotos, Recherche im Internet, was stimmt hier, was stimmt nicht, Medienkompetenz erstellt. Also auch Tools können nachhaltig in den Unterricht integriert werden. Sie sind aber kein Allheilmittel. Sie ersetzen nicht einen guten Lehrer, sondern es ist ein weiteres Mittel der Wahl.
Was hältst du von dem Ansatz, der ja auch so ein bisschen mit der Khan Academy populär wurde, zu sagen, man lagert so ein bisschen in Zukunft auch das, was klassisch als Frontalunterricht bezeichnen wird. Das lagert man sozusagen digital so ein bisschen aus. Das heißt, man erstellt gut gemachte Lehrvideos, Lernvideos und der Lehrer hat dann eher die Aufgabe als didaktischer Begleiter, als Coach, also dass man sagt, man nutzt sozusagen die Nachmittagszeit, die Hausaufgabenzeit eigentlich dazu, den Stoff zu vermitteln, den man dann aber im Unterricht, in der persönlichen Präsenz sozusagen vertieft übt, begleitet.
Großartig. Also ist doch ein tolles Bild, wenn man sich vorstellt, dass ich jetzt, sagen wir mal, Geometrie von Khan Academy oder hoffentlich einer europäischen Lösung irgendwann, wobei Khan Academy nun wirklich auch eine tolle Lösung ist, erklärt bekomme. Und ich kann in meinem Lerntempo sagen, huh, noch nicht verstanden, nochmal zurück oder nochmal ein Video mehr. Und der Lehrer ist Coach und kann dann eben auch im Unterricht sagen, jetzt lass uns doch mal überlegen, was haben wir hier eigentlich gerade gelernt? Und lass das mal in die echte Welt übertragen. Welche Beispiele fallen euch ein, wo man jetzt Geometrie mal in der echten Welt anwenden kann? Also der kann auch wieder mehr Spaß machen, als du es kannst, wenn du mit reiner Wissensvermittlung beschäftigt bist. Also das ist ja auch ein bisschen dieser Flip-Classroom-Gedanke aus, er ist wieder mittendrin und nicht vorne. Also ich würde lieber so lernen. Und das ist auch das, wenn wir New Work angucken, wie auch New Work funktioniert. Da steht auch nicht ein Chef vorne und sagt, jetzt macht ihr alle das, sondern da geben wir auch viel Empowerment an die Mitarbeiter zurück. Und das, denke ich, können wir unseren Schülern auch zumuten.
Ja, und zusätzlich auf der Metaebene zu sagen, eigentlich müsste ja auch das Bildungsziel nicht sein, jetzt einfach nur sich Fakten reinzuschaufeln, sondern eigentlich eher diese Art des neuen Lernens zu lernen.
Das und Werte zu verinnerlichen, die in der neuen Welt, Ethik spielt eine ganz andere, also hat schon immer eine große Rolle gespielt, ist aber heute noch viel komplexer. Also die Kinder, genau, die Kinder auch mit dem auszustatten, was sie danach brauchen. Also wenn Schule sich so sehr davon unterscheidet, wie danach Leben und Arbeiten ist, dann ist so ein bisschen die Frage, wofür machen wir das?
Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich aber auch daran, dass natürlich auch unsere Arbeitswelt vielleicht einen Tick schneller transformiert, aber zum Teil ja auch noch in der alten Industriedenke verharrt. Also da Bildung orientiert sich immer so daran, also dass die heutige Schulbildung orientiert sich ja stark aus der Industrialisierung im letzten Jahrtausend, wenn man so will. Und das dauert leider länger, aber es wird kommen und hoffen wir mal, dass jetzt die Krise da nochmal so einen Anschub
letztendlich. Du, ich sage das ja auch alles nicht, das ist mir ganz wichtig, weil ich irgendwie Mrs. Besserwisser bin oder Deutschland oder die Politik bashen möchte, sondern ich möchte hier bis an mein Lebensende leben und ich möchte, dass unsere Kinder in Europa gestalten können und nicht alle, die irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg von ihren Eltern ins Ausland geschickt wurden oder an irgendwelchen Zusatzkursen teilnehmen durften, qua Geld oder Background, die wandern irgendwann in Silicon Valley nach China oder sonst wohin aus und die anderen bleiben hier und sind sozusagen verdammt, Konsumenten zu sein der Welt von morgen, weil wir ihnen mehr nicht beigebracht haben. Sondern es geht mir darum, Deutschland zukunftsfähig zu machen. Und wir haben nur einen Rohstoff in diesem Land und der ist in den Köpfen unserer Menschen. Und dann müssen wir da mehr tun. Weil wenn das Öl wäre, würden wir es auch fördern. Und dann müssen wir jetzt halt da irgendwie mehr Anspruch entwickeln. Und das hoffe ich, dass das diese Krise bringen wird.
Jetzt haben wir ja genau das Problem mit der sozialen Ungleichheit, also die vorher schon bestanden hat, jetzt durch die Krise wahrscheinlich noch ein Ticken verstärkt wird. Also all die, die nichts mitbekommen, aus verschiedensten Gründen. Wir haben ja vorhin schon ein paar genannt. Zugang zur Technologie, bildungsfernes Milieu, sage ich mal. Niemand, der mich unterstützen kann, Betreuungsprobleme. Was gilt es jetzt direkt nach der Krise so als erste Schritte und wie kann man sowas in Zukunft eher verhindern?
Also ich denke mal, dass das Verhindern wird kurzfristig ganz schwer, weil du kannst ja nicht ein Update auf das Land spielen und sagen, so, jetzt haben wir das Problem erkannt, jetzt fixen wir das mal gerade. Aber ich glaube, Grundschule und Schule generell, aber Grundschule noch mehr, ist der Ort, wo alle zusammenkommen in der Gesellschaft. Da hast du nicht die Chance zu sagen, nö, ich gehe aber in den schönen Tennisverein oder in den toll ausgestatteten Hockeyverein oder so, sondern in der Schule kommen alle zusammen. Und was wir dort beibringen, wird reflektiert auf die Elternhäuser. Beziehungsweise selbst wenn es da keine Resonanz gibt, dann hat man es zumindest da versucht. Und das müssen wir uns noch bewusster machen, dass wenn die Schulen keine Medienkompetenz vermitteln, keine digitale Infrastruktur haben, dann ist das nicht zum Schutz unserer Kinder, wie viele Eltern meinen. So nach dem Motto, die daddeln eh schon genug, die Schule soll so ein Safe Haven sein oder so ein Ort, wo die mal von dem ganzen Zeug ferngehalten werden. Die sind ja eh schon alle völlig verrückt. Nein, die Realität ist, wenn die Schule das nicht beibringt, was ich mit Geräten noch machen kann und dass das nicht ein Gameboy und eine Spielkonsole nur ist, dann ist das in ganz vielen Familien ein Gameboy und eine Spielkonsole. Und dann haben wir eine digitale Bildungskluft, die aufgeht, weil die einen Kinder 6 Stunden pro Nacht Fortnite spielen, während die anderen schlafen, um morgens wieder ausgeruht zu sein, um das, was sie in der Schule nicht lernen, über Nachhilfeangebote und Sonderangebote, Zusatzangebote von den Eltern angeboten bekommen. Also es ist gerecht, wenn wir in den Schulen mehr Gas geben, weil du dann einfach Kindern überhaupt die Möglichkeit gibst, morgen mitzuspielen. Und das haben wir vernachlässigt, weil wir digitale Infrastruktur in die Ecke gestellt haben. Gott, diese ganze Technik und dieses ganze Digitale, lassen wir unsere Kinder noch ein bisschen damit in Ruhe. Das Ergebnis davon wird aber kein gutes sein.
Das würde aber auch letztlich bedeuten, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderer Shift in Richtung, würde ich mal sagen, pädagogischer Ansatz. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber meine Bewertung oder Beobachtung oder Gefühl, das ist ja nicht wissenschaftlich jetzt belegt, ist sozusagen, dass die Pädagogik mit zunehmendem Alter, Schulalter, also in der Grundschule, also im Kindergarten steht Pädagogik im Vordergrund, dann Grundschule ist noch viel pädagogische Begleitung und ab der weiterführenden Schule wird sozusagen Pädagogik auf ein Minimum runtergefahren. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, um eben genau diesen Ängsten zu begegnen, noch mehr daddeln, noch mehr vorm Bildschirm und so weiter, würde aber im Gegenzug ja auch wirklich bedeuten, dass man die pädagogischen Angebote extrem nach oben ziehen müsste, um das hinzubekommen.
Genau, und das können wir ja nur, wenn der Lehrer befreit wird. Also wir können ja jetzt nicht auf den Lehrer, der schon Integration, Inklusion, offener Ganztag, individueller Unterricht auf der Platte hat, sagen, und jetzt aber auch noch mehr Pädagogik und dann noch bitte Digitalisierung und morgen fällt uns bestimmt auch noch was für dich ein. So, und wir sehen doch gerade alle zu Hause, wie anspruchsvoll es ist, Lehrer zu sein. Ja, also ich habe einen hohen Respekt vor diesem Berufsstand und der kriegt viel zu wenig Wertschätzung. Und das kriegen wir doch alle gerade mit, wie anstrengend das ist. Und das heißt, um mehr Pädagogik, mehr beim Kind sein zu können, mehr Coach sein zu können, leisten zu können, müssen wir ihn ja irgendwo entlasten, den Lehrer. Und das ist meine Hoffnung, dass digitale Infrastruktur und gute Lerninhalte und Plattformen, auf denen die Kinder sich auch selber zum Teil vernetzen können, was nicht immer alles über den Lehrer laufen muss, den Lehrer entlastet, um mehr Pädagoge sein zu können. Denn die werden wir in Zukunft mehr brauchen denn je. Die wird auch keine Digitalisierung wegrationalisieren oder irgendwas. Denn wenn wir keine Sozialkompetenz, keine emotionale Intelligenz, kein Miteinander in der Schule lernen, danach werden wir es nicht mehr lernen.
Wie siehst du dann auch das in Bezug auf Eltern? Also zu sagen, eigentlich müsste es auch genauso medienpädagogische Angebote, Beratung etc. geben?
Total, weil wir haben es nicht gelernt. Ich bin 40, ich habe, seit ich in der Uni bin, Zugang zu Computer und Smartphone, nicht in meiner Kindheit gehabt. Und sagen wir mal so, die meisten Eltern von 12-Jährigen, mein ältester Sohn, sind älter als ich. Die haben es also noch weniger gehabt. Das heißt, wir können nicht auf unsere eigene Kindheit referenzieren. Und wir brauchen genauso Hilfe, um zu wissen, was sollen wir denn mit unseren Kindern machen? Wie sollen wir sie denn unterstützen? Was ist auch unsere Rolle sozusagen im Zusammenspiel mit dem Lehrer? Also auch den jetzt zu unterstützen und zu akzeptieren, dass er vielleicht auch noch nicht alle Antworten hat, statt ihn am Elternabend zu grillen und bloßzustellen, weil wir selber Ängste in uns tragen. Also da muss ein größeres Miteinander passieren.
Bis hin eigentlich, wenn man es auch konsequent durchdeklinieren wollen würde, müsste das ja auch Medienpädagogik Teil der sozialen Arbeit letztendlich werden, ein Stück weit.
Total. Das ist doch ein Riesenthema. Also wenn es immer heißt, ja, irgendwann landen die alle in Suchtkliniken und so, Ja, das ist ja super, wenn wir das heute schon wissen. Was machen wir denn dagegen? Also wir können doch nicht erst nur die Fälle, die dann wirklich süchtig sind, in Suchtkliniken tun, sondern das ist doch bei uns Erwachsenen angefangen, ein Riesenthema. Wie legen wir diese Geräte auch mal weg? Was ist sozusagen guter Medienkonsum? Wo kann man noch mehr von machen? Wie kann man auch lesen oder gestalterische Elemente in diese digitale Geräte reinbringen? Das spielt eine große Rolle und das müssen wir viel breiter schulen und ausbilden. Und da gehören die Eltern genauso dazu.
Sind dir da im Moment aktuell Initiativen, Herangehensweisen bekannt, die erwähnenswert wären?
Also viele beziehen sich auf die Schulleiter und die Lehrer von Initiativen, die mir bekannt sind. Ob das, also angefangen bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die haben da viele Programme, aber auch die Hereus Bildungsstiftung, die Hackerschool, Phobis, eine ganz tolle Initiative aus Hamburg, die Lehrer ausbilden. Also da gibt's viel. Richtung Eltern gibt es relativ wenig, weil Eltern keine Lobby haben. Ne? Die haben keinen Verband, die haben keine einheitliche Plattform, wo man dann alle Eltern erreicht. Und deswegen findet das, glaube ich, immer eher so auf der Klassenebene oder Schulebene statt, aber noch nicht in der breiten Fläche.
Dann würde es sich lohnen, da mal
an den Start zu gehen. Könnte man ansetzen, ja.
Ich schaue gerade mal, also ich hatte ja auch ein paar Fragen vorab von der Community. Ich glaube, die haben wir aber soweit tatsächlich auch schon gehabt. Nämlich zum einen war die Frage, was gibt es sozusagen zur Vorbereitung auf den zukünftigen Arbeitsmarkt noch für Bereicherungen, die Kinder durch digitale Bildung hatten? Da haben wir ja ganz klar das Thema kritisches Denken angesprochen, Demokratie, Mündigkeit, kollaboratives Arbeiten, kreatives Arbeiten. Das sind alles Dinge, die kann ich natürlich auch außerhalb der Arbeitswelt immer wieder gebrauchen, oder?
Total. Und auch so ein paar Hard Skills. Also kein 19-Jähriger oder kein 19-Jährige sollte aus meiner Sicht eine Agentur beauftragen müssen, um ein Logo zu erstellen, eine Website live zu stellen, einen Podcast aufzunehmen, einen Film zu schneiden. Also jetzt keinen Hollywood-Film, aber einen eigens erstellten. Also das mag uns alles trivial vorkommen, nach dem Motto, ja, ist nett, wenn die das können und so. Ja, können sie aber nicht. Und deswegen, dass wir so einen Minimumanspruch definieren aus, so wie wir aus der Schule rausgekommen sind, Englisch sprechen konnten und deswegen konnten wir dann gewisse Dinge machen. So kann ich eben entweder eine Programmiersprache zumindest in den Ansätzen sprechen oder ich kann andere Fähigkeiten wie grafische Fähigkeiten oder so, weil ich sie in der Schule zumindest angeteasert gekriegt habe und dann aus Eigeninteresse weiterentwickelt habe.
Zum Abschluss nochmal ganz konkret, weil du ja auch selber in der Situation bist, viele andere habe ich auch mitbekommen, haben so ein bisschen die Herausforderung gerade zu meistern, nämlich im Bereich Homeoffice und Homeschooling sozusagen kombiniert. Und es gibt ja viele tatsächlich auch Lehrer, die diese Kombi haben. Also sie müssen einerseits ihren Unterricht vorbereiten und bewerkstelligen und die eigenen Kinder und haben nebenher vielleicht noch irgendwie einen Aufbau, Fortbildung, wie auch immer. Und da kam ganz oft die Frage, wie können wir das bewältigen, ohne unseren Verstand zu verlieren?
Da habe ich keine Antwort drauf, weil das ist genau die Situation. Also ich komme jetzt gerade von außerhalb dieses Raumes, wo ich meinen 9-Jährigen angefleht habe, noch bis morgen durchzuhalten, wenn bis Osterferien sind, weil er einfach zum Jagen getragen werden muss, keine Lust mehr hat, jede Aufgabe jetzt langweilig findet nach 3 Wochen und seine Freunde vermisst und sagt, Mami, mir fällt dir die Decke auf den Kopf. Und du bist also Coach, also Motivationscoach, du bist Hauslehrer, dann bist aber auch Mensch und auch mal genervt und überfordert und gestresst. Also das ist eine Extremsituation gerade und da müssen wir jetzt alle durch. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Lösung. Immer wieder sich besinnen auf, das ist hier nicht für immer und hoffen, dass wir das miteinander schaffen und nicht als Familie nur gegeneinander arbeiten. Weil das Sprengstoffpotenzial gibt es auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht, was noch so ein Tipp sein könnte, vielleicht auch so ein bisschen versuchen, den Druck rauszunehmen. Also eben, wenn man sagt, man ist eher so Perfektionist, man will alles auf einmal hinkriegen, das wird nicht funktionieren, sondern einfach eher mal nachspüren, was ist gesund.
Das erwartet gerade keiner. Das muss man sich wirklich sagen. Kein Arbeitgeber erwartet gerade volle Leistung. Und wenn er es tut, ist er völlig lebensfremd. Und keine Schule erwartet gerade Höchstleistung. Sondern wenn wir einfach das System am Laufen halten jetzt gerade und sehen, dass da was passiert, dann ist das gut genug. Also den großen Anspruch, den ich vorhin formuliert habe, der gilt dann wieder, wenn wir alle uns erholt haben von dieser Krise. Aber jetzt gerade ist es eher ein Survival-Mode.
Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Eingang, wo du gemeint hast, sowas würde man sich eigentlich jetzt wünschen, von der Bildungsministerin genau sowas eigentlich zu formulieren auch, damit es jeder wirklich auch weiß.
Also ich will jetzt nicht sagen, wenn ich es wäre, aber wenn ich es wäre, dann würde ich mich jetzt hinstellen und eine hochemotionale Rede an die Eltern und Lehrer da draußen halten aus, ich weiß, was ihr gerade leistet und ich weiß, was wir euch gerade zumuten. Aber glaubt mir, es ist nur für einen bestimmten Zeitraum und wir sind gerade alle gefordert und ihr macht einen Wahnsinnsjob und vielen Dank, ja? Und so. Und was meinst du, was das in einem bewirkt, wenn man das Gefühl hat, ich werde gesehen gerade? Weil das erwarten wir gerade so als Grundvoraussetzung, dass die Eltern das mal eben mitmachen. Aber es ist ein riesen Kraftakt. Und wenn da einer mal sagen würde, gut gemacht, auch wenn du dir dafür ordentlich Gegenwind von deinen Kindern eingeholt hast, dann würde das motivieren. Also vielleicht hört das ja hier jemand im BMBF und dann kann diese Rede ja noch kommen. Wir müssen das ja noch eine Weile machen.
Sehr gut. Magst du noch abschließend irgendwas auf den Weg geben zum Abschluss? Ansonsten würde ich auch nochmal in den Links zur Episode deinen Beitrag verknüpfen, auch von deiner Initiative mit den Lerntools, damit die jeder auch nochmal auf dem Schirm hat. Gibt es sonst noch was von dir, was du gerne nochmal zum Abschluss loswerden willst?
Ich glaube, das, was wir zuletzt gesagt haben, nochmal einmal betonen, sind wir sozusagen mit unseren Kindern gerade einfach auch verzeihend. Wenn die jetzt sagen, ich möchte aber auf WhatsApp, wenn sie schon in dem Alter sind, gerade länger Zeit verbringen, weil da sind meine Freunde, oder ich möchte länger ein Spiel spielen, was wir normalerweise gesagt haben, nach einer halben Stunde ist gut, dann ist das gerade so. Also lass uns gerade irgendwie mal ein bisschen mehr Mensch und weniger Maschine sein, weil das ist einfach eine Zeit, die geht uns allen nahe. Und ich glaube, wenn wir da auch unsere Kinder entlasten, die das ja auch gerade mitkriegen, dass das irgendwas nicht normal ist, dann gewinnen wir alle.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Gedanken und alles
Sehr
Gute.
Gerne.
Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und
vielen Dank. Ciao. Tschüss.